heute geht es um ein aus meiner Sicht sehr wichtiges Thema, nämlich die mündliche Prüfung nach deiner Abschlussarbeit, also nach dem Abgeben deiner Abschlussarbeit. In der Regel ist es ja so, nachdem du deine Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Doktorarbeit abgegeben hast, wird die sozusagen geprüft und wenn der schriftliche Teil durchgeht, wirst du dann nochmal eingeladen zu einer mündlichen Prüfung, zum Kolloquium, zur Disputation, wo du dann eben deine Arbeit nochmal vor einem Gremium, vor Professoren oder deinen Betreuern nochmal verteidigen musst. Das Wort Verteidigung finde ich hier eigentlich ziemlich, ja, zielführend, weil du wirst ja praktisch mit sehr kritischen Fragen konfrontiert und es geht dazu oder es geht darum, deine Arbeit zu verteidigen und zu begründen und zu erklären, nochmal in die Tiefe gehen und nochmal die Tiefe gehen zu beschreiben und eben Antworten parat zu haben. Ich habe mich auf meine mündliche Prüfung ziemlich lange vorbereiten dürfen. Da hatte ich einfach das Glück, dass meine Betreuer etwas länger gebraucht haben, um meine Doktorarbeit zu lesen. Und ich hatte unglaublich Angst vor dieser mündlichen Prüfung, weil bei der Disputation ist es so, dass dann doch mehr Professoren dann vor dir oder vor einem sitzen. Und ich meine, ein Professor, der hat schon jahrelang Erfahrung, der kennt sich methodisch aus, der kennt sich thematisch aus, der kennt sich inhaltlich aus, der hat schon unfassbar viele Abschlussarbeiten betreut und bewertet, der hat Forschungsprojekte geleitet, also ah, da hatte ich schon einen riesen Respekt vor diesem Gremium und hatte natürlich auch extrem Angst, dass ich bestimmte Fragestellungen nicht beantworten kann. Und ich habe mich dann dazu entschieden, ich habe dann lange hin und her überlegt, wie kann ich mich denn auf meine mündliche Prüfung vorbereiten? Klar, die 20 Minuten irgendwie Präsentation, ich glaube, es waren 20 Minuten, die kann ich super vorbereiten. Da habe ich meine Folien. Ich kann den Vortrag auch ungefähr 200 Mal durchgehen, bis ich den fast im Schlaf kann. Da wird eigentlich nichts Großartiges passieren. Natürlich kann ich mich da oder hier oder da mal irgendwie, habe ich dann mal ein Versprecher oder verliere kurz den Faden. Aber im Grunde sind die 20 Minuten eigentlich angenehm im Gegensatz zum Rest. Ich glaube, es waren insgesamt 90 Minuten oder vielleicht sogar mehr. Ich weiß es nicht. Wo dann eben nur ich vorne stehe und von allen Seiten kritische Fragen kommen. Und was mir unfassbar geholfen hat, ist, dass ich zum einen die Präsentation verschiedenen Personen vorgetragen habe, auch in meinem Forschungsteam, und da eben erste kritische Fragen kamen, die ich mir auf jeden Fall notiert habe, so dass ich dann, wenn ich sie in dem Moment nicht beantworten konnte, zu Hause mir dann die Frage selbst beantwortet habe und verschriftlicht habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass dieses System super funktioniert, egal mit wem ich mich unterhalten habe, sei es mit meinem Partner, mit meiner Mutter, mit meinem Professor, mit Kollegen, mit Freunden, egal welche Frage mir dann kam oder auch wenn ich recherchiert habe und gemerkt habe, oh ja, stimmt, so eine Frage könnte auch kommen, habe ich meinen Fragenkatalog dann immer erweitert sozusagen, dass ich irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Seiten, ich hatte über 100 Seiten mit Fragen und meinen ausformulierten Antworten, so dass ich dann eine Woche vorher, bevor ich meine Prüfung dann hatte, diesen Fragenkatalog rausgeholt habe, mir die Fragen gestellt habe und die Antwort sozusagen abgedeckt habe. Ich habe es mir dann auch ausgedruckt und mir dann sozusagen wie in einem Selbstgespräch die Fragen selbst beantwortet habe. Und klar, sind das Fragen im methodischen Teil zum Beispiel. Wieso haben Sie sich für diese Stichprobe entschieden? Wieso haben Sie sich dafür entschieden, diese Ein- und Ausschlusskriterien zu wählen? Wieso haben Sie die Methode der Interviews gewählt? Glauben Sie, Ihre Ergebnisse sind generalisierbar? Sind Ihre Ergebnisse repräsentativ? Das sind ganz viele Fragen, die ganz häufig gestellt werden. Oder auch sowas wie, ja, kann man denn Ihre Fragestellungen, die Sie ursprünglich gestellt haben, beantworten? Auch oft kommt häufig auch die Frage, was kann man mit Ihren Ergebnissen denn jetzt anfangen in der Praxis? Also, was müsste man für weiterführende Forschung betreiben? Oft haben Studenten und Studentinnen diesen abschließenden Satz, hierzu müssten noch weitere Forschungsergebnisse durchgeführt werden. Und dann wird natürlich, wenn es so pauschal geschrieben wird, vielleicht gefragt werden, naja, wie denn genau? Wie könnte man das praktisch umsetzen? Wie könnte man zum Beispiel eine darauf basierende Studie durchführen? Oder was könnte man, ja, was könnte man verändern oder modifizieren an ihrer Studie? Das ist auch immer so eine kritische Frage. Selbstreflexion. Was sind denn Kritikpunkte oder Schwächen ihrer Studie, ihrer Arbeit? Was müsste man bei erneuter Durchführung anders machen? Was sind Limitationen ihrer Arbeit? In der qualitativen Forschung geht es auch oft um Gütekriterien. Welche Gütekriterien haben Sie beachtet? Welche haben Sie nicht beachtet? Wie würden Sie insgesamt Ihre Arbeit, ja, Ihre Arbeit kritisch bewerten? Das sind häufig gestellte Fragen. Natürlich auch kommen kann, ist so etwas wie, sind Ihre Ergebnisse jetzt nur auf Ihre Untersuchungsteilnehmer zugeschnitten, also nochmal Repräsentativität, oder ist auch, sind die Ergebnisse auch übertragbar auf andere Berufsfelder, eine andere Stichprobe? Und wenn ja, inwiefern, also wo ist da die Grenze des Geltungsbereichs, und wo eben nicht, also wo gibt es da keine Parallelen oder wo kann man da keinen Transfer sozusagen herstellen? Was natürlich auch gefragt werden kann, ist, das war auch in meiner Disputation so, wenn man solche Begriffe nimmt wie Theorie oder irgendwelche Begriffe, die eigentlich fest definiert werden, jetzt fällt mir gerade keiner ein, jetzt fällt mir nur Theorie ein, Konzepte, Thesen und so weiter. Könnte man natürlich gefragt werden, ja, was verstehen Sie denn unter Theorie oder wie definieren Sie Theorie? Das heißt, man muss immer vorsichtig sein, welche Begrifflichkeiten man wählt. Ich habe zum Beispiel in meiner Arbeit, habe ich von Wahrnehmungen gesprochen, von Vorstellungen, von Bewertungen. Und dann habe ich mir natürlich auch die Definition rausgesucht, was ich darunter verstehe unter Bewertungen. Das hatte ich zwar in meiner Arbeit auch als Fußnote hinzugefügt, allerdings habe ich mich noch etwas spezieller vorbereitet im Sinne von, wie unterscheidet man eine Vorstellung von einer Wahrnehmung? Wieso habe ich mich dazu entschieden, die Begrifflichkeiten unterschiedlich eben zu wählen? Und das kann man eben auch fragen, wenn man im Titel zum Beispiel bestimmte Begrifflichkeiten nimmt, wieso man jetzt sich genau für diese Begrifflichkeiten entschieden hat, was man genau darunter versteht. Also da werden so ein paar Definitionen abgefragt, die man vielleicht auch selbst in der Arbeit sich zurechtgelegt hat. All das sind eben so kritische Fragen, die man sich selbst stellen kann, wenn man die Arbeit nochmal durchgeht. Allerdings auch kritische Fragen, die natürlich Kollegen, Professoren oder wie auch immer, wen man da zur Seite hat, fragen würden oder fragen könnten. Und ich würde mir die tatsächlich einfach aufschreiben, mir die Antworten auch aufschreiben, sodass du dann, wenn du dich irgendwie eine Woche später nochmal damit beschäftigst, nochmal darauf zurückgreifen kannst, was hast du denn zum Beispiel recherchiert? Ich habe mir auch überlegt, welche Methoden hätte man denn alternativ hinzuziehen können? Hätte ich bei den Fragen andere Fragen hinzuziehen können? Hätte man eine andere Einstiegsfrage wählen können bei meinem Interviewleitfaden? Hätte man den Fragebogenbereich anders aufbauen können oder wieso genau so? Hätte man eine kleine Vorstudie nachschalten können? Hätte man qualitative und quantitative Methoden kombinieren können? Wenn ja, wie hätte das passieren können? Also all diese ganzen Szenarien mal durchdenken. Was hätte man machen können, was würde man anders machen, wozu ist deine Studie jetzt eigentlich gut, was ist der Nutzen, was kann man daraus ziehen. Das sind so grundsätzliche Fragen, die du dir einfach stellen solltest. Und dann, aus meiner Sicht solltest du dir einfach schon fertige Fragen überlegen, weil man ist sowieso so aufgeregt und man ist unglaublich dankbar. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wenn man so ein paar Punkte zumindest im Kopf hat und zumindest nach diesen Punkten greifen kann, um sich irgendwie eine Antwort oder eine Argumentation herleiten zu können bei der ganzen Aufregung, die eben dann da eine Riesenrolle spielt. Zumindest war das bei mir so. Ich habe jetzt auch schon des Öfteren, bin ich mit Studenten und Studentinnen die Disputation oder die Präsentation durchgegangen und ich habe dann eben die Aufgabe übernommen, Fragen zu stellen. Ich habe mir die Präsentation immer zuschicken lassen vorab und bin dann schon mal habe mir Fragen schon mal notiert und habe mir auch Fragen notiert, die ich praktisch stellen würde, wenn ich dann Prüferin wäre und dort sitzen würde. Die gebe ich meinen Studenten und Studentinnen eben im Coaching-Gespräch dann auch mit, sodass man sich dann noch mal darauf vorbereiten kann. Und vielleicht hat man ja Glück und die eine oder andere Frage, die ich gestellt habe, kam dann eben auch in der Präsentation. Und es gibt aber trotzdem, unabhängig davon, ob es dann passt oder nicht, einfach ein gutes Gefühl, wenn man schon mit Fragen durchlöchert wurde. Und ich bin dann auch ziemlich fies. Das sage ich aber auch vorab immer, dass es eigentlich ja nur förderlich ist, wenn ich so fies bin, damit man noch sich noch vorbereiten kann. Und meist hat man ja noch so einen Puffer, um sich eben vorzubereiten. Deswegen, falls du Interesse hast, dass ich da irgendwie gerne mit dir dann nochmal auf deine Präsentation schaue, kannst du mich gerne kontaktieren und findest meine Kontaktdaten wie immer in den Shownotes.